herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal wieder etwas Besonderes, kein klassischer Besprechungspodcast eines Comics, sondern ich habe mir wieder einen Gast ins Boot geholt. Einen Illustrator, einen Zeichner, einen, wo ich ganz ehrlich bin, den ich eigentlich erst seit kurzem auf dem Radar habe, also bewusst auf dem Radar habe. Nick Klein. Hallo Nick.
Hallo.
Ja, ich hatte es ja gerade angekündigt. Ich habe dich erst seit, ich würde sagen, einem guten Monat auf dem Radar und eher durch Zufall. Eine Pressemitteilung von CrossCult ist schuld, denn dein Heft oder dein Buch, dein aktuelles Buch Drifter, was wir eben Hunting Down Comics auch bereits besprochen hatten, wird nämlich bei CrossCult erscheinen. Und in der Pressemitteilung von CrossCult stand da, der Verlag wollte dich unbedingt haben aus den und den Gründen. Und der Grund war, dass du in der Nähe, also in Deutschland, und einer der wenigen bist, die auf dem amerikanischen Markt halt sehr erfolgreich und populär sind. Und deswegen wollten die dich unbedingt haben. Und da bin ich erstmal drauf gekommen, dass du ein Deutscher bist und Nick Klein nicht, wie ich immer so schön sage, ein Auswanderer irgendwie ist, oder beziehungsweise die Familie quasi im Hintergrund Auswanderer ist.
Ach, da bist du nicht alleine. Ich habe auch schon auf Signierterminen, auf Messen deutsche Fans an den Tisch gekommen haben und die dann gesagt haben, Hi Mr. Klein, could you sign this for me? Ich kann auch Deutsch reden, so.
Ja, aber ich finde es halt wahnsinnig spannend, jemanden zu sehen, der in Deutschland lebt und arbeitet und auf dem amerikanischen Markt halt doch so präsent ist. Und ich habe ja im Vorfeld dann ein bisschen geschaut, was du alles gemacht hast, und die Liste ist ja ellenlang. Neben relativ vielen Titeln, die bei Image erschienen sind, also Drifter ist das aktuellste, dann habe ich habe es mittlerweile auch mir gekauft und vorliegen, Viking, The Long Cold Fire und Dancer. Aha. Wie spricht man das aus? Amerikanisch oder britisch?
Amerikanisch. Dancer.
Dancer. Das ist aber abgeschlossen gewesen, ne? So ein
Mini, ja, genau.
Mini-Run. Wo ich mittlerweile nur das erste Heft mir organisieren konnte, das ich gelesen habe und auch positiv angetan bin, obwohl es relativ langsam anfängt. Aber jetzt vielleicht mal ein bisschen Schritt zurück. Du bist gelernter Zeichner? Hast du Grafikdesign studiert oder wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Nee, Grafikdesign habe ich nicht studiert. Ich habe Illustration und Comiczeichnen studiert.
In Deutschland oder in Amerika direkt?
Deutschland.
In Deutschland. Da gibt es direkt Studiengang dafür?
Ja, in einigen Kunsthochschulen in Deutschland. In Hamburg gibt es, glaube ich, eine Comic-Illustration-Comic-Klasse von der Anke Feuchtenberger, wenn ich mich nicht irre. Und ich war in Kassel bei Hendrik Dorgarten. Kann man schon studieren.
Und wie lange machst du das jetzt schon?
Was meinst du jetzt? Hauptberuflich oder?
Sagen wir mal, also ja, hauptberuflich ist wahrscheinlich das Interessantere, aber wahrscheinlich Comics zeichnen an sich wahrscheinlich dein Leben lang schon, würde ich fast vermuten.
Ja, seit ich
den Stift halten kannst.
Also, nee, so mit 14. Vorher ist mir das irgendwie, Zeichnen irgendwie, hat mich überhaupt nicht interessiert.
Und professionell machst du es dann? Seit wann?
Oh Gott, da muss ich jetzt nachdenken. 2007 oder so? 6, 7, 8? Ich weiß es nicht. Da müsste ich jetzt echt nachgucken.
Aber du machst es mittlerweile sehr erfolgreich, denn einige Bücher sind rausgekommen. Und wie ich schon sagte, neben diesen Independent-Comics, Independent ist es ja nicht mehr, aber zumindest Creator-Owned-Comics, die bei Image erschienen sind, bist du ja auch für die etwas größeren tätig geworden. Also Marvel hast du ja auch schon gezeichnet für einige Sachen.
Genau. Also Marvel habe ich Captain America gemacht, Thor, Winter Soldier und halt diverse Titelbilder und so. Ja.
Und jetzt, wie gesagt, nochmal diesen berühmten Schritt zurück. Du bist fertig mit deinem Studium, und wie kommt es, dass ein Deutscher plötzlich im internationalen Business der Comic-Illustrationsbranche mitspielt?
Ich weiß nicht, wie das geht. Mindestens 40% der Ami-Comics werden nicht von Amis gezeichnet.
Das ist korrekt. Das sind relativ viele Ausländer dabei. Ich meine, was einem immer so auffällt, sind die ganzen lateinamerikanischen Zeichner. Aber wahrscheinlich einfach Grund wie ihre Farbe. Aber trotzdem, wie kommt man als Deutscher dazu, für die amerikanischen Comics zu zeichnen? Das ist ja interessant.
Weiß nicht, übers Internet, über Freunde, also über Bekanntschaften. Und dann, wenn man da erstmal drin ist, dann, wenn man dann nicht komplett irgendwie sich mit allen verbaut und mit Redakteuren Scheiße baut, dann ist das quasi so ein, ich will nicht sagen Selbstläufer, aber halt, ja.
Und was war dein Einstieg? Wie bist du da reingekommen? Also was war dein erstes Comic, wo du sagtest, hier, das sind Amis, die möchten gerne mit mir zusammenarbeiten, oder ich möchte gerne mit denen zusammenarbeiten?
mein erstes komplettes Comic war Viking, aber davor habe ich halt schon Titelbilder bei Marvel gemacht.
Also du hast, das ist interessant, also du hast eher schon Titelbilder gemacht und wie sind die denn auf dich gekommen, dass du sagst, ich möchte gerne oder wir möchten gerne von euch, von dir ein Titelbild haben?
Ein Freund von mir, der hat meine Arbeiten dann quasi, der auch bei Marvel arbeitet, hat die dann quasi vorgestellt oder quasi weitergeleitet. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt auch eher noch gemalt, als jetzt wirklich Comics gezeichnet. Da war ich eher so noch so auf der Illustrationsschiene unterwegs. Und deswegen habe ich halt am Anfang auch eher Titelbilder gemacht, als dass ich jetzt quasi Interiors gemacht hätte. Und das hat sich dann quasi über die Zeit gewandelt. Also Titelbilder gemalt habe ich jetzt schon lange nicht mehr. Also ich zeichne jetzt halt mehr, als dass ich male.
Und das ziemlich erfolgreich. Kannst du eigentlich für dich feststellen, wie viel eigene Werke du so pro Jahr für dich, also ist das immer pro Jahr ein Buch, also so gefühlt Drifter, Viking, dann Dancer, das sind naja, so fast im Jahres- oder eineinhalb Jahresrhythmus sind die ja rausgekommen dann mittlerweile, oder?
Ja, also so 100 Seiten müssten halt, also weil ich muss mal überlegen, wie lange brauche ich für 100 Seiten, ungefähr so 6 Wochen für 20 Seiten, dann kann man es halt hochrechnen, wie viele Seiten das ungefähr im Jahr sind.
Drifter ist dein aktuellstes Projekt. Mhm. Da muss ich ja, wir hatten es ja besprochen, und einen gewissen europäischen Einschlag ist deiner Zeichnung oder deinem Stil trotzdem nicht irgendwie abzusprechen. Also es ist aufgefallen, hattest du einen leichten europäischen Flair. Weißt du, woran das liegen könnte? Ist es dein ganz spezieller Stil oder was macht den Unterschied zwischen den...
Daran liegen, dass ich Europäer bin.
Vermutlich, aber mit dem reinen Interieur, wie du schon sagtest, sieht man das ja nicht unbedingt an. Aber sind das für dich... Inspirationsquellen, die du aus den europäischen Comics ziehst, wo du sagst, oder der Kunstlandschaft, wo du sagst, die beeinflussen dich?
Nee, also bewusste Inspirationen habe ich jetzt nicht, aber ich meine, das ist ja quasi alles, was man zu sich nimmt, auf irgendeine Art und Weise, also ob das visuell ist oder Sachen, also es sind ja alles Inspirationen. Und da ich halt nun mal in Europa lebe und halt auch europäische Comics lese, wahrscheinlich vermutlich mehr als so manche Amerikaner, sieht man halt auch wahrscheinlich einen größeren europäischen Touch in den Sachen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich habe jetzt nicht bewusst darauf angelegt, irgendwie, dass es jetzt europäisch aussieht. Mhm. Ich will einfach was machen, was mir gefällt. Das ist auch prinzipiell immer meine Einstellung zu einem neuen Projekt, ist immer zu gucken, dass ich halt, deswegen sehen halt auch die meisten Bücher, die ich gemacht habe, alle unterschiedlich aus oder zumindest leicht unterschiedlich, weil mir sehr schnell langweilig wird und dann brauche ich halt für einen neuen Stil, für ein neues Projekt, der quasi auch dann dazu passt und ja.
Das ist doch interessant, das wäre eine Frage, die ich dich wahrscheinlich später gefragt habe, aber wenn du es einmal ansprichst, du bekommst jetzt das Skript für ein Buch, das gemacht werden soll in Zukunft. Wie gehst du eigentlich daran? Also andersrum, was für eine Art von Skript bekommst du? Bekommst du so ein Full-Skript, also wirklich detailliert ausgearbeitet, oder bekommst du eher so, ich sage es mal, Marvel-Style, wo dann so die groben Richtlinien feststehen und dann zeichnest du los? Was ist so bei den Image-Titeln zum Beispiel so gang und gäbe für dich?
Vom Skript her?
Ja.
Es kommt darauf an, was man mit seinem Partner ausmacht. Also Ivan schreibt halt schon ein volles Skript, sag ich mal, aber halt voll insoweit, dass er halt schon auch so irgendwie Seite so und so viele und dann so und so viele Panels, aber halt ist mir überlassen, ob ich was wegnehme oder zufüge, und er verliert sich jetzt auch nicht in seitenlange Erklärungen, sondern halt quasi... Er weiß halt, was er das Nötigste sagen muss. Und wenn halt irgendwas drin ist, was er halt für wichtig empfindet, was wirklich im Panel drin sein muss, dann sagt er das halt und fertig. Und dann wird das halt gezeichnet. Aber es gibt halt auch Autoren, die halt wirklich nichts dem Zufall überlassen und wirklich jeden kleinen Scheiß reinschreiben. Ja, und es gibt halt auch Autoren, die schreiben halt DC-mäßig, aber das ist mittlerweile sehr, sehr selten geworden, dass es Leute schreiben, die halt wirklich nur eine Outline schreiben und dann quasi den Zeichnern überlassen, wie sie es machen wollen.
Und wie gehst du dann ran? Du bekommst jetzt also dieses Skript, da steht vielleicht mehr oder weniger detailliert ausgearbeitet, was auf den einzelnen Panels zu sehen ist, aber diesen künstlerischen Touch, den du nachher einbringst, der ist natürlich nochmal, also von dir abhängig. Zum einen wahrscheinlich dein Stil, deine Marke. Zum anderen kann ich mir immer als nicht besonders künstlich veranlagter oder nicht künstlich veranlagt, sondern künstlerisch veranlagter, mir vorstellen, wie geht man dann? Also du bist ja quasi der Erste, der nachher auch dieses visuelle Bild für sich im Kopf schafft und nachher auf Papier bringt. Wie gehst du bei sowas zum Beispiel ran, wenn du so ein Skript bekommst, ein neues?
Das Erste, was ich mache, sind halt Layouts. Also um halt, also wenn es nicht, gut, bei einem Science-Fiction-Ding wie jetzt mit Drifter ist es ja klar, wenn die da Sachen sind, die ich einfach entwerfen muss, dann werfe ich die. Aber meistens ist es halt auch so, dass ich nicht sage, okay, ich mache jetzt erstmal irgendwie Konzeptdesigns für all die Sachen, die neu sind, sondern ich mache das halt quasi im Tandem mit den Layouts. Dann, weil ich dann irgendwann stoße ich halt auf irgendwas, so, ah, hier ein neues Raumschiff oder irgendein Fahrzeug, dann muss ich das entwerfen und dann, also das Erste ist halt immer die Layouts machen, finde ich. Also für mich. Und die mache ich dann auch mit Sprechblasen schon. Also wenn die vorgegeben sind. Also der Text wird natürlich mal, also wird schon noch verändert, aber so Unterhaltungen sind natürlich schon ausgeschrieben, damit ich halt auch weiß, wie die Figuren aufeinander reagieren und wegen Gesichtsausdrücken und so weiter. Und die kommen halt schon mit ins Layout, die kompletten Sprechblasen und so weiter.
Also das ist interessant, weil ich hatte im letzten Interview-Podcast mit Thomas Mauer Gespräch geführt, der setzt quasi die Position der Sprechblasen, also er als Letterer selbst. Also bei dir ist es so, dass dieses Artwork, was du schaffst, schon so konzipiert ist, dass es Raum für diese Sprechblasen lässt.
Ja, also ich finde, das ist ein guter Zeichner, lässt auch Raum für Sprechblasen, weil wenn ich das komplett zuballere, dann, ja, dann mag es sein, dass der Letterer irgendwie die Sprechblasen dahin packt, wo er denkt, dass sie richtig sind, aber letztendlich gibt es halt wirklich, eigentlich sollte es schon Platz geben für die Sprechblase und dann gibt es halt auch nicht so viele logische Möglichkeiten, wo eine Sprechblase wirklich hinpasst. Also wenn ich jetzt ein Panel habe und es ist nur oben rechts quasi toter Raum, dann ist es ja eigentlich klar, dass oben rechts die Sprechblase hinkommt. Hm. Außer, ja, also man sollte schon, also ich finde, man sollte schon, also die Sprechblasen sind ja auch ein wichtiger Teil von so einer Seite, also die jetzt komplett zu missachten, während man irgendwie die Seiten zeichnet, weiß nicht, finde ich schon grob fahrlässig irgendwie.
Du bist der Zeichner, du Illustrator, deswegen interviewe ich dich, deswegen ist es interessant, mal sowas zu hören, also dass es für dich halt schon ein elementarer Teil der Konzeption mit ist, wo ich dann eine entsprechende Sprechblase hinsetze.
Ist ja immerhin ein Comic, ne, und da gehören Sprechblasen zu.
Es soll ja Leute geben, die sich nur das Comic anschauen und gar nicht lesen, ne?
Ja, klar.
Aber ich glaube, nee, das stimmt schon. Also im Prinzip ist es schon der Dialog, der damit reingehört.
Es ist ja auch ein Designelement auf der Seite. Es ist ja nicht, als wenn das da, ich meine, es ist ja kein Fremdobjekt, es gehört ja mit zur Seite dazu. Und Sprechblasen lenken ja auch das Auge mit über die Seite. Ich finde, man kann die Zeichnung nicht, die Seite nicht von den Sprechblasen trennen. Also sie gehören halt zusammen. Genau wie die Gutters, also die weißen, also was die Panels halt separiert,
ja,
Deutsch ausdrückt.
Das ist halt auch die Rahmen quasi.
Ja, oder die weiße Fläche zwischen den Rahmen. Mhm. Ja, das sind auch Designelemente. Also.
Aber machst du dir dann ganz gezielt bei diesen, sag mal, jetzt weißen Trennlinien mal ganz auf Deutsch gesagt, Gedanken, wie groß die sind? Oder ist das nachher so ein visuelles Gesamtbild, wo du sagst, das passt dann?
Ja, also bei den jetzigen, letzten Sachen, die ich gemacht habe, bei Drifter und auch bei Captain America, habe ich quasi keine Panel Breaks auch gemacht. Also ich habe keine Panel Umrandung gebrochen. Sieht man ja ziemlich oft, dass irgendwie Arme oder Beine oder irgendwas halt aus dem Panel rausgehen. Und da bin ich mittlerweile weg von, weil ich finde es einfach es kann funktionieren, aber ich finde, es wird einfach ganz oft in Comics mittlerweile einfach unsinnigerweise benutzt. Es ist nicht mehr zu einem Erzählmittel geworden, sondern zum Stilmittel. Und als ich mit Rick an Captain America gearbeitet habe, hat er dann auch irgendwann gesagt, irgendwie bei Fear Agent hat das super geklappt, dass nie ein Panel-Border gebrochen wurde. Und er hat das auch am liebsten eigentlich. Also er meinte, er wollte mir jetzt nicht reinreden, aber er findet es am schönsten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fuck it, dann können wir bei Captain America, kann ich ja mal gucken, ob mir das zusagt. Einfach nur mit dem Grid zu arbeiten und nicht mit überlappenden Panels und so weiter und seitdem, also es hat mir gut gefallen, weil es eine ziemliche Klarheit ins Layout reinbringt und das habe ich jetzt bei Drifter einfach beibehalten. Also deswegen mache ich mir in den letzten paar Jahren nicht mehr wirklich Gedanken um die Stärke oder Breite von den Panel Borders und von den Gutters, weil die einfach immer gleich bleibt mittlerweile.
Du lässt die einfach dann so in dem, wie sie vorgegeben sind.
Halt, wenn ich halt wirklich jede Seite mit Überlappungen und all sowas gemacht habe, dann ist natürlich schon klar, dass man da wirklich drüber nachdenkt.
Wie ist das eigentlich? Wie oft nimmst du dann Rücksprache mit dem Autor, dem eigentlichen?
Das kommt auf den Autor an. Also wenn ich die Autoren persönlich kenne und kommt aufs Projekt drauf an. Also mit Rick kannte ich ja persönlich vorher schon. Dann halt ab und zu mal auf Skype geredet oder wenn ich irgendwelche Fragen habe und an Thor mit Jason habe ich halt überhaupt nicht geredet. Und mit Ivan bin ich halt auch schon seit Jahren befreundet, deswegen reden wir halt auch ziemlich oft. Es kommt halt immer darauf an, wie man jemanden kennt. Also
woher kennst du zum Beispiel Ivan? Denn das ist ja nun, also zumindest die zweite Arbeit, mit dem du ihm zusammen machst, also Drifter, Viking. Wie kam es dazu?
Ivan hat mich irgendwann, als ich bei Marvel angefangen hatte mit Covern, damals gefragt, ob ich mit ihm Viking machen möchte. Und dann haben wir angefangen, also haben wir halt das gemacht und dann bin ich halt auch mal nach New York rüber, wo er wohnt. Und ja, so halt. Also, das hat sich irgendwie so entwickelt über die Jahre.
Hast du dann dort eine Weile gelebt und gearbeitet in Amerika oder hast du das dann immer von Deutschland aus gemacht?
Ich habe in Amerika nicht gelebt. Nee, von Deutschland aus sogar.
Und wie oft bist du dann drüben? Also wie oft hast du dann überhaupt so diesen wirklichen Kontakt mit den Autoren? Also jetzt außer Skype und E-Mail?
Letztes Mal war ich, glaube ich, 2009 drüben. Nee, Quatsch, oder? Doch, ja doch, 2009 oder 2010, ja, irgendwie so. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her.
Auf einer Convention oder direkt einfach direkte Kontakt mit dem Autor?
Da war ich einfach in New York zu Besuch.
Ah, einfach nur. Und die Arbeit zum Beispiel mit Ivan oder Ivan klappt so gut, dass ihr sagtet, weiß ich nicht, 4 Jahre später, wir machen nochmal was zusammen.
Ja, wollten wir eigentlich schon viel früher machen. Aber dann ist halt immer was dazwischen gekommen. Entweder hatte er keine Zeit oder ich war mit irgendeinem anderen Projekt beschäftigt und das hat sich halt nie so ergeben. Und mittlerweile haben wir halt gesagt, also dann haben wir halt irgendwann gesagt, so können wir das nächste, was wir jetzt machen, ist halt unser Buch, das Neue. Ja, und so hat sich das halt ergeben. Also es war schon geplant, dass wir halt wieder was zusammen machen wollen, nur halt hat es halt immer zeitlich nicht so richtig gepasst.
Wie sieht's eigentlich aus? Weißt du schon, bei Drifter wird es da Volume 2 geben oder ist das auch eine abgeschlossene Miniserie in 5 Teilen, glaube ich?
Achso, da ich jetzt gerade an Volume 2 arbeite, wird es auch eine Volume 2 geben.
Das ist natürlich nicht, nein, das weiß ich ja nicht, deswegen frage ich ja, aber das ist eine schöne Sache. Wie ist das eigentlich bei diesen Skripten? Ist das von Hause aus dann schon in der Regel so geplant? Das ist auf 4, 5 oder was ich, 2, 3 Volumes ausgelegt oder ist es so, wir probieren das mal eins, lassen hinten Ende offen und machen dann weiter oder wie ist das zum Beispiel bei dem jetzt gewesen, bei Drifter?
Auf jeden Fall ist ja eine Ongoing. Also es läuft offiziell als eine Ongoing. Und wir haben das Ende der Geschichte wissen wir schon. Und es ist halt einfach die Frage, wie lange wir uns Zeit lassen wollen, um da hinzukommen. Ja, das ist so die einfachste Erklärung. Also es könnte, weiß nicht, 5, 6 Staffeln lang werden, aber es könnte auch nur 3 Staffeln lang werden.
Hängt wahrscheinlich logischerweise ein bisschen von den Verkaufszahlen ab.
Genau, auch zum Beispiel. Genau.
Wir hatten ja gesagt, also wahrscheinlich kommt die deutsche und amerikanische, also in Deutschland ist es ja nicht Trade Paperback, aber die gesammelten ersten 5 Hefte kommen anscheinend relativ zeitnah raus. Ist das ein Verdank von Crosscult oder Crosscult zu verdanken, dass das so relativ zeitnah auch hier in Deutschland erscheint? Weil sonst ist es ja meistens mit einem halben, dreiviertel Jahr, mit einem Jahr Verzögerung. Oder ist es deiner Präsenz zu verdanken, dass das so schnell hier geht diesmal?
Ich glaube nicht, dass das was mit meiner Präsenz zu tun hat. Ich glaube, das liegt einfach im, ja, also ich vermute an Crosscode, weil sie sich so relativ schnell darum gekümmert haben. Die haben das aber auch nicht bei uns, sondern die haben das bei Glénat in Frankreich, die Rechte sich gesichert, weil Glénat quasi für Europa unsere Rechte vertritt.
Hast du eigentlich damit irgendwas zu tun, mit dieser ganzen Rechteabwicklung? Du bist ja wahrscheinlich ja auch.
Das ist ja unser Property, also unser geistiges Eigentum, klar. Also wir haben insofern was damit zu tun, dass es über unseren, also wie das über unseren Anwalt läuft. Also die Gespräche führe jetzt nicht ich persönlich, aber halt unser Anwalt in Amerika.
Ist das dann euer, also klingt das immer so seltsam, euer eigener Anwalt, den ihr euch genommen habt, oder ist das zum Beispiel ein Korb, also von Image ein Anwalt, der dann.
Ist unser eigener Anwalt, mit Image hat damit nichts zu tun.
Okay.
Also du hast übrigens auch das Image-Business-Modell letztens falsch erklärt.
Habe ich das? Dann versuch es mir nochmal zu erklären, bitte.
Du hast ja, glaube ich, irgendwas gesagt von wegen das Image, also bei diesen ganzen Creator und Sachen Image die Rechte kriegt und dann das Geld irgendwie hinten raus bezahlt wird oder irgendwie sowas.
Also ich hatte es so verstanden, ich versuche es nochmal, vielleicht habe ich es auch falsch damals erklärt, also dass Image quasi in Vorkasse geht, euch die Druckkosten und alles bezahlt, die Rechte bleiben immer natürlich bei dem Creator und deswegen halt Creator und bleibt da bei denjenigen und wenn es irgendwann Geld abwirft, beziehungsweise genügend Geld eingespielt hat, dann bekommt ihr als Schöpfer dann erstmal Geld hinten raus, so habe ich das verstanden immer, aber du kannst gerne natürlich als Insider mal sagen, wie das nun genau abläuft.
Habe ich irgendwas mit den Rechten letztens falsch verstanden. Also auf jeden Fall so, dass die Rechte halt bei uns bleiben, logischerweise. Und Image natürlich, ja, also es ist alles richtig, Image tritt in Vorkasse. Und genau, wenn irgendwas hängen bleibt, dann kriegen wir das halt hinten raus.
Aber das ist ja auch ein enormes Risiko für euch als Kreative, oder? Ihr arbeitet ja dann erstmal, naja, wahrscheinlich ein Viertel, halbes Jahr für nichts, wenn ihr Pech habt, oder?
Naja, also ich sag mal so, es gibt ja auch Sonderregelungen für manche Leute. Dass die nicht so lange auf ihr Geld warten müssen.
Gut, aber erfolgreich muss das Buch ja trotzdem bleiben. Also wenn es dann nicht erfolgreich ist, wie wird dann eigentlich das vorher ausgesiebt bei Image?
Ja,
Also wie gucken die?
und dann die gucken halt danach, ob sie meinen, dass das Buch quasi zumindest halt die Kosten, die es macht, reinholt, weil
Also
alles
gibt es so
andere.
eine Art Lektor, oder, der das sich anschaut und sagt, ja, das wäre was oder wäre nichts?
Ja, Eric Stevenson spätestens, also als letzte Instanz, Klar gibt's sie. Ja. Also ist ja, irgendjemand muss das ja übersehen. Also.
Und wie ist das jetzt eigentlich? Wie groß ist, also dein Anteil ist natürlich riesig. Also du zeichnest das Ding. Also du bist in meinen Augen derjenige, der da wahrscheinlich am prominentesten raushängt, den man am prominentesten sieht. Aber man hat ja trotzdem immer so dieses im Hinterkopf, es gibt jemanden, der die Geschichte schreibt und jemanden, der sie dann kreativ visuell umsetzt. Aber wie ist dein Input auf die Geschichte selbst? Also hast du noch eine Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen und sagen, hier, pass auf, wir machen jetzt, weiß ich nicht, wir lassen jetzt ein blödes Beispiel, aber den und den sterben und der lebt weiter, oder wie ist bei dir so diese Einflussnahme?
Also ich habe durchaus ein Veto, also aber wir haben die Geschichte auch, die grobe Geschichte, also die Main-Storyline, die haben wir ja quasi auch aus zwei Ideen zusammengebaut. Also Ivan hatte eine Idee für ein Science-Fiction-Ding und ich hatte eine Idee und die hatten wir auch schon sehr lange und dann haben wir irgendwann gesagt, haben wir die quasi gemerged und haben daraus quasi die Meta-Story gebaut. Aber wenn jetzt halt irgendeine Figur stirbt, also sterben sollte oder was auch immer, dann und ich damit überhaupt nicht zufrieden bin, was bisher noch nicht der Fall war, dann klar können wir darüber reden. Also wir haben ja auch einen Redakteur, einen Editor, den wir quasi beschäftigen, der auch für solche Fragen dann mit seinen Senf dazugeben kann. Ja.
Und was ist für dich eigentlich das Befriedigendste? Also Befriedigendste im Sinne von, wenn du so eine Projekte machst wie Drifter, Viking, oder findest du es fürs Ego auch irgendwie schön, wenn du jetzt zum Beispiel für Winter Soldier gezeichnet hast? Was für dich ist so das Erstrebenswertere?
Ich glaube, das Erstrebenswerteste wäre für mich, wenn die Leute halt ausschließlich wegen mir einen Comic kaufen. Und wenn es natürlich noch ein Creator und ist es natürlich dann nochmal eine Nummer cooler, als wenn es quasi irgendwie ein Marvel-Ding ist oder sowas, weil da kaufen halt auch viele die Dinge halt einfach wegen den Figuren. Ich meine, ein Wolverine-Comic verkauft sich immer schon besser, weil halt Wolverine, ne? Also,
ah gut, das stimmt.
Deswegen ist Creator und insofern halt geil, wenn du halt da eine super Serie laufen hast, dann kannst du dir eigentlich auch sicher sein, dass sie halt sich gut verkauft, weil die Leute es nicht kaufen, weil Wolverine auf dem Cover ist, sondern weil du halt was Cooles machst. Insofern einfach sagen, Creator und halt.
Das stimmt. Aber wir haben ja auch festgestellt, dass das Image halt wirklich auch in letzter Zeit extrem viele gute Serien rausbringt. Und dein Heft ist mir ja schon positiv aufgefallen, bevor ich überhaupt wusste, dass das jetzt von dir mit ist. Und das ist ja schon mal ein gutes Merkmal.
Image hat schon immer gute Serien rausgebracht, nur es hat halt ganz lange niemanden interessiert. Das ist halt man merkt halt wirklich, dass in den letzten paar Jahren halt viele Leser halt zum Creator und rüberschwenken und weg von den Marvel- und DC-Sachen. Ich meine, Rick Remender hat vor Jahren schon Science-Fiction gemacht, Fear Agent, hat nur keine Sau gelesen und jetzt auf einmal macht Rick Remender Science-Fiction und das finden alle geil. Also man kann es halt nicht ausschließlich auf die Verlage abwälzen. Es ist halt auch die Leserschaft, die sich halt die halt auch die Sachen unterstützen muss, ne? Also.
Aber es muss wahrscheinlich auch die Zeit kommen, also dass man die Leser dafür reif sind, sagen, jetzt möchte ich das gerne auch haben und jetzt kommt in meinen Augen so viel Kreatives an Comics raus, was dann auch wirklich Spaß macht, wo mir persönlich manchmal so diese ganzen, ich sage jetzt mal, gängigen alten Hefte, wo du schon sagtest, die man halt wirklich nur kauft wegen dem Namen drauf oder wegen mir auch, weil das Cover so toll ist. Also manchmal ist es ja wirklich auch so ein Impulskauf, wo du sagst, ich finde das Cover toll, ich möchte ganz gerne sehen, was dort quasi abgeliefert wird. Hingegen, wenn ich so Sachen per Image kaufe, dann mache ich das ganz häufig eben wegen dieser Geschichte oder weil mich das Artwork so anspricht einfach.
Klar, ja, aber es ist halt auch, ich weiß nicht, wie ich das sage, also es ist immer die Frage, was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Also ich meine, viele von diesen Image-Comics, die jetzt so gut laufen, die hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben, weil es einfach die Leserschaft nicht gab, um diese Sachen zu finanzieren. Also viele von diesen großen, sag ich mal, Autoren und Zeichnern, die jetzt Image-Sachen machen, hätten das vor Jahren einfach gar nicht gemacht, weil es sich nicht rentiert hätte.
Was mir aufgefallen ist und was ich auch gelesen habe, du bist ja vor einiger Zeit von, ich sage jetzt mal, analoger Fertigstellung deiner Seiten zu digital umgeschwenkt. Ist das bei Viking zum Beispiel noch, also viel analog gezeichnet?
Ja, Viking ist bis auf ein bisschen, also bis auf
das Coloring, oder?
Nee, nicht komplett, weil es sind auch viele gemalte Sachen dabei. Also wenn es eine Tuschezeichnung ist, wo Farben drauf sind, ist es meistens die Farbe digital. Und wenn es halt gemalt aussieht, ist es meistens noch auf Papier gemalt. Zwar als ein Misch, aber so richtig komplett umgestiegen, also richtig hundertprozentig digital mache ich erst seit Drifter. Also für längere Zeit. Also ich habe auch mal Captain America ein paar Seiten digital gemacht, komplett. Aber das war auch noch hauptsächlich mit Tusche. Aber so richtig komplett digital ist erst richtig Drifter.
Was ist für dich jetzt einfacher? Also, beziehungsweise, ich denke mal, ich stelle mir vor, als Laie, natürlich ist, wenn ich es digital mache, habe ich die Möglichkeit, einfach ein paar Schritte zurückzugehen und sagen, okay, ich mache das nochmal neu. Was bei analog natürlich auch mit erschwerten Umständen machbar ist, aber eher nicht so. Gibt das einem, dem Künstler, eine gewisse Freiheit zu sagen, ich kann viel kreativer auch mal Sachen ausprobieren, ohne Gefahr zu laufen, mir das Ganze, die ganze Arbeit, die ich vorher gemacht habe, irgendwie zur Schnecke zu machen?
Ja, also das natürlich, wobei die Freiheit, die, sag ich mal, was im Comiczeichen die Freiheit angeht, das ist halt eher, das macht man eher über jetzt irgendwie Layer, also so richtig zeichnerisch, also für eine Einzel-Illo, ist es mit der Freiheit natürlich super. Im Comic musst du halt auch schon natürlich den Stil beibehalten, außer du machst jetzt irgendwas komplett Verrücktes wie Stray Toasters oder sowas, wo es halt egal ist, aber und deswegen ist mit der Freiheit bezieht sich dann halt eher so auf Layouts, ob du jetzt verrückte Layouts machst, die du sonst nicht. Aber selbst das würde in einem traditionell gezeichneten, auf Papier gezeichneten Comic, würde das ja in der Layout-Phase, in der Skizzenphase passieren. Deswegen ist es eigentlich egal. Das Schöne am Digitalen ist halt einfach erstens, dass es halt schneller geht. Also könnte ich Drifter auf Papier machen, malen? Ja, könnte ich, aber dann würde ich an der Seite anstatt irgendwie 2 Tage in der Woche sitzen. Und das ist halt so der Unterschied. Und ich habe halt viel bessere Editing-Möglichkeiten. Also wenn ich halt irgendwie einen Kopf ein paar Prozent zu groß gezeichnet habe, dann muss ich den nicht wegradieren, neu zeichnen, sondern kann ihn kleiner machen. Ansonsten ist der Vorgang eigentlich der gleiche wie beim traditionellen Zeichnen. Also ich zeichne halt immer noch nur halt auf dem Graphtablett, auf dem Bildschirm, aber ich zeichne halt noch. Und wenn ich halt male, dann male ich halt eigentlich genauso wie wenn ich auf Papier malen würde, nur wie gesagt, wie du eben schon meinst, ich kann halt ein paar Schritte zurückgehen und muss nicht drüber malen oder muss es nicht wegwischen, wenn es quasi noch nicht getrocknet ist. Es ist einfach ist eine Schnelligkeitssache. Und da man halt im Comicgeschäft halt einfach auch Abgabetermine hat und nicht irgendwie sich jahrelang für ein paar Seiten Zeit nehmen kann, ist das halt schon entscheidend. Also dass man dann halt auch die Arbeit dann fertig kriegt.
Aber heißt das umgekehrt, dass, sagen wir mal, dieses für dich Befriedigendere dann letztlich doch das Zeichnen per Hand ist? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Nee, also für mich ist das befriedigend, wenn die Seite im Druck schön aussieht. Also ich meine, klar, eine Originalseite ist auch toll, wenn ich sie hier rumliegen habe, aber wie gesagt, ich habe sie halt hier rumliegen. Also ich gucke meine Originalseiten selten an. Die sind halt schön zu haben, aber letztendlich, wenn die Seite mir gut gelungen ist, dann freue ich mich. Und wenn sie dann im Druck auch noch schön aussieht, freue ich mich. Aber dann, das war es dann irgendwie auch. Also dann, es geht ja quasi, es ist immer so eine kurze Befriedigung, weil es geht ja immer gleich weiter zur nächsten Seite.
Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, also die direkten Beispiele, also ich werde auch alle angesprochenen Bücher nochmal verlinken, also ihr könnt dann nochmal schauen und selber mit euch ein Bild machen, aber wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt durch Viking durchblätter, dann habe ich halt dort auch einen Stil, der, wie soll ich sagen, sehr, sehr einzigartig ist. Bei Drifter, so toll das aussieht, hat natürlich dann wieder da fehlt die Lebendigkeit, diese Unregelmäßigkeit, die Viking vielleicht noch hat. Die ist hierzu schon wieder schön poliert. Also das sieht die Optik halt schon wieder ganz anders aus. Da glänzt dann wahrscheinlich eher so diese Charakterstärke, die du dort an den Tag legst. Wie
Naja,
siehst du das?
das hat ja mit digital und traditionell nichts zu tun. Das ist ja eine Stilfrage. Also du kannst ja auch poliert und gleichmäßig und unchaotisch machen, auch wenn du auf Papier malst. Ich meine, guck dir hier, wie heißen die Serie von Fresato. Das google ich jetzt mal.
Klar.
Du kannst ja, also ich sag mal, das ist eine Stilfrage, ist für mich keine Frage von digital im Vergleich zu traditionell. Das ist eine Frage von, was möchte ich machen? Also stilistisch. Verstehst du, was ich meine?
Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, natürlich passt der Stil bei Drifter natürlich zu diesem Cypher-Element, was dieses Comic auf definitiv hat, passt gut. Aber wenn ich beide nebeneinander lege, na gut, Viking ist natürlich auch vom Metier her viel rauer, viel ursprünglicher, viel gewaltiger. Vielleicht ist es auch der Grund, warum beides so sehr unterschiedlich wirkt und aussieht. Aber es fällt halt auf, dass viele von den Seiten oder Zeichnungen und einzelnen Panels halt sehr, ja, so, ja, wie so ein Gemälde manchmal wirken. Also mir gefällt das Artwork halt sehr gut und deswegen ist es mir halt aufgefallen.
Ja, danke schön. Aber
Aber du könntest beides, du könntest quasi auch digital das genauso bilderhaft darstellen, wenn du das möchtest oder wolltest, wenn es
ja,
passen würde.
könnte ich schon, aber es ist einfach, ich habe mich auch weiterentwickelt. Deswegen ist es auch nicht so. Also, wenn ich jetzt Viking weitermachen würde, würde es anders aussehen als das.
Ist es auch eine Frage des Arbeitsaufwandes dann letztlich? Also wenn ich so verspielt zeichne und arbeite, dass es dann auch wieder hinten raus länger dauert? Oder ist es einfach nur die stilistische Frage, wo du sagst, das ist das, was ich gerne sehen möchte jetzt?
Es dauert länger, weil ich halt vieles auf Papier gemacht habe, noch im Vergleich zu jetzt. Und einfach, weil ich halt mir auch viel mehr Gedanken machen musste, in welchem Stil mache ich jetzt das eine Panel. Also es ist halt viel expressionistischer in gewisser Weise. Andererseits finde ich die Herausforderung, alles in einem Stil zu halten und Emotionen rüberzubringen, es ist dann schon wieder eine komplett andere Herangehensweise, aber nicht minder herausfordernd, wenn das Sinn macht.
Ja, das stimmt. Also du hast halt bei Vikings sehr unterschiedliche Art und Weisen, manche Sachen auch darzustellen. Also einfach von der Art und Weise, wie du zeichnest. Hast du eigentlich Vorbilder, die man in deinen Werken erkennt? Also jetzt, wo du sagst, das hat dich geprägt?
Weiß ich nicht, sag du mir das.
Ich könnte es jetzt nicht zuordnen, deswegen frage ich dich einfach mal. Das ist das Einfache, den Künstler. Ich weiß, das ist immer eine Frage, die Künstler nicht so gerne wollen, aber.
Immer wieder Vorbilder zu bestimmten Zeiten verschiedene und das bleibt halt irgendwie auch alles hängen. Also da ist aber auch wirklich querbeet alles dabei. Also
Ich wollte gerade fragen, sind das dann diese klassischen, dass ich sage, ich gucke mir Bücher an und finde halt den Stil toll oder sind das Meistergemälde? Manchmal sieht man ja einfach so ein bestimmtes Farbthema in diesen klassischen Gemälden, sei es nun aus der Moderne oder der, weiß irgendwo aus dem Mittelalter, also ganz unterschiedliche Dinge und wo man sagt, die sieht man manchmal in bestimmten Panels oder in bestimmten Büchern wieder. Hast du so Kunstbände bei dir liegen, wo du da einfach durchblätterst und sagst, das finde ich toll oder ist das schon wieder zu viel?
nee, klar habe ich die, aber habe ich schon lange nicht mehr durchgeblättert. Nee, also ich weiß nicht, in Zeiten des Internets kann man ja schnell Bilder googeln, bevor man jetzt irgendwie Bücher stöbert. Also wenn man irgendwas Bestimmtes sucht oder morgens aufwacht und irgendein Bild im Kopf hat. Das passiert ja auch manchmal, dass man, also mir zumindest, ich morgens aufwache und denke, boah, dass man irgendein Bild denkt, das man vor Jahren gesehen hat. Nee, klar, ich meine, das ganze Studio ist voll mit Comics und Büchern. Aber jetzt, dass man jetzt wirklich spezifisch für irgendwas jetzt irgendwie nachguckt, also wenn ich jetzt sage, oh, jetzt kommt eine Sonne, eine Seite mit einem Sonnenuntergang, jetzt gucke ich mir mal Sonnenuntergänge an, das ist nicht so. Also das sind dann meistens Sachen, die man sowieso quasi im Archiv, im Kopfarchiv hinterlegt hat irgendwo. Ja, also direkt Inspirationen, wo ich jetzt sagen würde, oh, ich gucke jetzt mal, wie Christophe Blain irgendwas gezeichnet hat, nicht. Aber man speichert ja quasi alles ab, was man zu sich nimmt, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, mir fällt es halt manchmal auf, dass man, also bei deinem Comic weniger, obwohl es da zumindest bei Heftausgabe 1, also das ist wieder jetzt sehr speziell, bei Drifter, wo dein Protagonist quasi so aus dieser Stadt herausläuft, da musste ich damals, glaube ich, bei der Besprechung, habe ich das auch schon gesagt, so ein bisschen an dieses Filmplakat von Apokalypse Now denken. Aber ist nun mal ein Vergleich, also erstens ist die Sonne dort ähnlich rot gefärbt, so dieser Umgang, also meine, viel sieht wahrscheinlich wie Apokalypse Now aus oder der rote Sonnenuntergang sieht oft immer so aus. Also, aber es sind halt so einzelne Elemente. Aber was ich viel, viel schlimmer finde, ist, wenn man dann so, ja, ein anderes Bild wirklich drunter erkennt, wo der Künstler dann halt quasi das
Also
als
an das
Vorlage genommen hat.
habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber das hätte ich mir mal angucken sollen. Was ich weiß noch, bei der Seite, wo ich am meisten drüber nachgegrübelt habe, ist, wie stelle ich diese Hitze dar? Die ja in Wüsten, wenn man in die Ferne guckt, sieht man ja so ein Hitzewabern. Das ist natürlich toll, wenn man mit Bewegtbild arbeitet, aber in einem statischen Bild das irgendwie zu suggerieren, das war dann extrem schwierig. Da habe ich mir, glaube ich, am meisten die Zähne ausgebissen.
Aber ich finde, ich habe es ja damals schon gesagt, ohne dich zu kennen, ich finde es halt toll gelungen, weil du hast halt dieses, wie du schon sagtest, dieses fast wie so ein Hochofen, wo er reinläuft und dann plötzlich so von einem, ja, so einem technisch angehauchten Umgebung plötzlich in so eine Ödnis reingelaufen. Also ich finde das ganze Buch halt unheimlich gelungen und es hat halt auch Spaß gemacht, da weiter zu lesen und man hat halt Lust weiter zu lesen. Das ist ja immer das Entscheidende. Es gibt ja viele Comics, wo man sagt, ja, ist ganz nett, aber weiterlesen muss ich es nicht unbedingt. Hat aber vielleicht auch, um ein bisschen anzuteasern, ohne zu sagen, was mit diesem Cliffhanger am Ende zu tun von Heft 1, was bei euch ja in dieser Heftausgabe wirklich gelungen ist, dass es in sich eine Geschichte transportiert, erzählt, aber halt so viele lose Stränge dem Leser gibt, dass er auch Lust hat, diese wieder aufzunehmen und weiterzulesen und zu gucken.
Ja, super, das freut mich aber.
Wie ist das eigentlich bei Band 1 dann? Ist das in sich eine abgeschlossene Handlung, die andere Stränge dann in Band 2 wieder aufnimmt oder ist das nur ein Teil einer Etappe oder wie muss ich mir das vorstellen, die Konzeption?
Ist nicht abgeschlossen. Also es ist ich sag mal, der erste Band hört auch mit einem ziemlich großen Cliffhanger auf. Nee, es geht. Sag mal, die Fragen sind noch nicht beantwortet.
Okay. Momentan erscheint das ja ziemlich regelmäßig, monatlich. Wird es nach erscheinen? Also jetzt der aktuelle Hesse Heft 5 ist, glaube ich, gerade rausgekommen, also zur Zeitpunkt der
Gestern
Aufnahme.
rausgekommen und dann machen wir eine Pause und dann kommt Heft 6 kommt im Juli raus.
Okay. Also quasi zum Erscheinen des Trade Paperbacks oder kurz
Nee, das Trade
vorher?
kommt habe ich einen Monat vorher raus.
Monat vorher.
Und das liegt halt daran, dass ich halt schon ein bisschen Zeit brauche zum Aufholen, damit es halt dann in der Staffel wieder monatlich rauskommt. Aber ich brauche halt einfach länger als 4 Wochen pro Heft. Und ich hoffe, dass die meisten Leuten auch Verständnis für haben, wenn sie dann die Hefte sehen. Oder beziehungsweise haben ja auch viele schon spekuliert, dass das wahrscheinlich so laufen wird. Bei Saga ist es ja auch ähnlich, dass sie auch dann immer zwischen den Staffeln ein bisschen Pause haben.
Naja, so eine Art Hiatus wie bei diesen Serien, was ja eigentlich auch ganz gut ist, weil dann kann man sich so sammeln, aber die Gefahr, wie ist das eigentlich für euch als Kreative oder als Schaffende, die Gefahr, dass das so eine Serie aus dem Kopf und aus dem Sinn geht, was macht ihr dann oder macht ihr irgendwie aktiv Werbung dann für euch in der Zeit, wo ihr sagt, bleibt dran, da kommt noch was?
Gute Frage. Das haben wir bis jetzt noch nicht. Also klar machen wir, also wir machen Interviews und solche Sachen und werden dann auch über die Monate jetzt quasi immer wieder vermutlich Seiten und sowas veröffentlichen, um das Interesse beizubehalten. Und wie gesagt, kommt das Trade dann auch irgendwann raus, dann halt relativ kurz danach halt auch dann Heft Nummer 6, damit man wirklich dann quasi für Neueinsteiger quasi dann das Trade haben und dann sich quasi dann kurz danach das sechste Heft dann auch gleich kaufen können.
Was ist für dich eigentlich schöner, diese einzelnen, also ich bin immer hin und her gerissen. Was ist für mich angenehmer, Single Issue oder Trade? Was ist für dich schöner?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde fast sagen Trade, weil ich einfach dann, man sieht halt, was man für einen Brocken gezeichnet hat, wenn man dann wirklich so ein dickes Ding in der Hand hat. Und das ist dann nicht wie quasi, also die Einzelhefte sind natürlich schön. Und wir haben auch Sachen in Einzelheften, die im Trade nicht sein werden. Also das ganze Backup-Material, wie die Briefe und sowas. Und deswegen werden wir die halt auch quasi immer als Belohnung für die Leute, die Einzelhefte kaufen, beibehalten. Aber das Trade finde ich halt insofern einfach schöner, weil es halt einfach, ja, man sieht halt einfach, das ist halt so ein Brocken einfach.
Was mir aufgefallen ist, da müssen wir vielleicht mit dem Bogen nochmal spannen zu deiner ersten Geschichte, dieses Dancer, das Logo, also Dancer, der Schriftzug und Drifter, der Schriftzug, hat ja diese gleiche, ich sage jetzt mal, Punktschrift. Deine Idee oder wie kam es dazu? Oder ist das das verbindende Element?
Nee, Dancer hat mit Drifter auch nichts zu tun. Aber Dancer war einfach, ich fand die Schrift einfach schön. Und die war ja auch nicht wirklich Design, es ist eine existierende Schrift, die wir dann quasi gekauft haben dafür. Tom, der jetzt auch bei Drifter, sowohl bei Viking und jetzt auch bei Drifter, das Design macht, das Grafikdesign, ist ja ein renommierter Grafikdesigner aus London. Und der fand die Punkte halt einfach schön und hat das dann einfach übernommen. Also nicht von der jetzt übernommen, sondern einfach, ich habe mir auch darauf hingewiesen, von wegen, ja, irgendwie gibt da schon Ähnlichkeiten zwischen denen. Meinte so, ja, es ist ihm egal. Bei dem Drifter-Logo driften ja auch quasi so einzelne Punkte umher. Das ist ja quasi, dass er quasi in den Titel quasi im Logo ja aufgeschnappt hat.
Siehst du, mir ist zwar aufgefallen, dass da hier und da so ein paar Sachen fehlen, aber die Intention dahinter wird mir jetzt erst durch deine Erläuterung klar. Das sieht aber cool aus, wenn man es weiß. Das finde ich sowieso so tolle Sachen. Also deswegen finde ich ja manchmal auch diese Hefte ganz interessant, weil natürlich gibt es Sachen zu entdecken. Natürlich sind Sachen auch von den Künstlern, vom Autoren irgendwie, sagen wir mal, nicht unbedingt verborgen, aber nicht so in your face, also hier ist es, friss und stirb, sondern Sachen, die man beim zweiten, dritten Mal lesen erst rausbekommt. Und das, glaube ich, ist so ein besonderer Reiz auch von diesen Heften, die man dann doch eher mal in die Hand nimmt, als das ganze Trade Paperback nochmal zu lesen.
Ja, also was mich einfach an, also ich lese ja selber keine Hefte, ich lese immer nur Trades, weil ich habe einfach nicht die Geduld. Es würde mich wahnsinnig machen, wenn ich einen Monat lang auf den nächsten Hapsen von der Geschichte warten müsste. Dann warte ich lieber ein halbes Jahr und lese das dann in einem Rutsch durch, als dann irgendwie, ja, also ich weiß nicht, könnte ich nicht.
Aber wie ist das eigentlich? Jetzt wieder so ein Insider seitens von Image. Wenn jetzt alle so denken würden wie du, ne, dann würden die vielleicht Heft 1 kaufen und dann brechen die Verkaufszahlen ein, keiner kauft mehr. Würde das Trade trotzdem rauskommen? Dann wahrscheinlich nicht, oder? Wenn keiner die Hefte kauft.
Doch, ich denke schon. Es ist halt auch die Frage, wie viele, ich meine, wenn man jetzt wirklich irgendwie jeden Monat, weiß nicht, wie viele Serien liest, dann ist das ja auch in Ordnung. Ich warte ja nicht auf einen Monat lang auf ein Heft, sondern wenn ich dann irgendwie jeden Mittwoch 10 Hefte in meinem Abofach habe, dann ist es ja wieder was anderes. keine Ahnung. Klar würde das straight rauskommen.
Ja, war die Frage. Also ich habe da ja den Insider nicht so wie du vielleicht, wo der sagt, okay, der kommt auf alle Fälle raus, egal wie die Verkaufszahlen vorher sind.
Ob die Serie dann weitergeht, das ist die andere Frage. Aber also es kommt auch immer darauf an, wie gut das Trade sich verkauft. Wenn das Trade sich dann auch nur mäßig verkauft, beziehungsweise dann genauso viel Interesse hat wie die Einzelhefte, dann wird das wahrscheinlich dann das letzte Trade geblieben sein.
Wie ist das eigentlich, jetzt wo du digital zeichnest, kolorierst du jetzt, sagen wir mal, da viele vielleicht auch so als E-Book die Sachen kaufen oder die Hefte einzeln so als, bei Image macht das ja auch mittlerweile, dass du da die Hefte digital kaufen kannst, kolorierst du irgendwie anders oder speziell im Hintergrund eben haben, es kommt digital raus, die Farben sind halt irgendwie anders oder wo legst du dein Augenmerk hin?
Ich lege mein Augenmerk auf den Druck. Und zwar insofern, dass ich halt quasi dann auch in CMYK meine Seiten abliefere, nicht in RGB. Mhm. Weil für einen Bildschirm wäre RGB natürlich idealer, aber CMYK, weil man da halt am meisten Kontrolle hat über, wie es im Druck letztendlich aussieht, vor allem wenn man auch das CMYK-Profil des Druckers kriegt, beziehungsweise des Verlages, bla bla bla. Also ich lege es halt schon auf den Druck an. Mir ist es auch wichtiger, dass es dann quasi im Druck und digital ähnlicher aussieht, als wenn es jetzt im Druck schlechter aussieht oder nicht so brillant. Also ich sag mal so, wenn ich in RGB, ich koloriere meine Seiten RGB und wandle sie dann in CMYK um. Und gerade bei blauen Seiten, die halt sehr blaulastig sind, sieht man halt schon Unterschied. Die sind halt in RGB viel brillanter auf dem Bildschirm. Und wenn ich jetzt aber sage, ich gebe die RGB-Version fürs digitale Heft und die ist dann viel brillanter als das gedruckte, finde ich halt auch nicht schön. Also ich dann lieber, dass dann halt beide gleicher aussehen, als dass es dann irgendwie große Unterschiede gibt.
Bekommst du überhaupt dann noch irgendwelche Korrekturfahnen, bevor es dann wirklich in Massenprint geht?
Von wem?
Von dem Drucker, also von dem diejenigen, die das quasi drucken.
Wenn man möchte, ja, aber bis jetzt gab es noch keine Probleme. Also
das Bild, was nachher rausgekommen ist, ist immer das, was du zumindest zu 99,9% erwartet hast?
Ja. Also ich weiß nicht, ob ich da einfach Glück habe. Ich weiß, es gibt Koloristen, die beschweren sich.
Die hört man wahrscheinlich auch bloß, deswegen frage ich auch nach, weil es manchmal halt wirklich so...
Das ist halt die Frage. Also ich habe, als ich meine Sachen bei Marvel früher noch in RGB abgeliefert habe und nicht in CMYK, habe ich auch gedacht, so, ui, das ist aber ganz schön dunkel geworden im Druck. Und man lernt halt aus Fehlern. Ich weiß nicht, was die anderen Koloristen da machen oder ob die einfach nur Pech haben. Man kann natürlich auch Pech haben. Ganz oft ist es halt so, dass man keine Zeit hat dass der Drucker einem irgendwelche Proofs schickt, weil einfach die Zeit dazu fehlt. Also die Zeit ist schon relativ knapp bemessen meistens zwischen Drucktermin und wenn es dann halt wirklich auf dem Regal erscheint. Also so ewig viel Zeit für rumdödeln ist da jetzt nicht mehr. Ich sage mal, wenn es jetzt wirklich irgendwelche gravierenden Auffälligkeiten gäbe, was im Druck schlecht ist, dann kann man ja sagen, fürs Trade kann man immer noch dann sich nochmal dran setzen und dann quasi eine Farbkorrektur machen. Mhm. Das ist natürlich für das einzelne Single dann natürlich doof, wenn das dann schlecht im Druck aussieht, aber das ist halt manchmal einfach unvermeidlich, also gerade bei einem monatlichen Titel.
Wie arbeitest du eigentlich dann Schritt für Schritt? Machst du es dann trotzdem auch digital klassisch noch so, dass du also eine Art Skizze hast, dann so ein digitales Inking und dann kolorieren oder genau. Ist das so ein...
Ich mache das Layout, dann lege ich einen Layer drüber und mache Pencils und dann mache ich da oben drüber die Inks in Anführungszeichen, also quasi die Reinzeichnung und dann koloriere ich es halt. Also wirklich halt, da bin ich irgendwie, weil ich es halt traditionell gelernt habe, bin ich da irgendwie ziemlich, ich weiß, könnte es wahrscheinlich auch anders machen, aber bin ich halt irgendwie ziemlich unkreativ. Ich mache das dann wirklich so, wie ich es quasi auf Papier machen würde.
Hast du für die Art und Weise, wie du es kolorierst, dann eigentlich vorher dir so eine Art, ich sage es mal, Moodboard gemacht, wo du sagst, also das ist so der Ton, in den die Seiten gehalten werden sollen, oder ist das so ein...
Gar nicht.
Gar nicht.
Also das ist dann, ich mache das immer, gerade bei Drifter ist es ja, es ist halt immer szenenabhängig. Also ich mache es halt meistens so, dass ganze Szenen immer in der gleichen Atmosphäre sind. Also wenn ich jetzt eine Szene in Blau anfange, dann wird der Rest der Szene in der Location oder was auch immer, wird dann halt auch in der gleichen Farbatmo stattfinden. Und deswegen ist halt die erste Seite von einer neuen Szene ist halt immer die schwierigste oder die langwierigste, weil man dann quasi dann erstmal für die nächsten Seiten dieser Szene quasi den Look etablieren muss. Und wenn man das aber hat, dann kann man ja quasi für die nächsten Seiten dann, sag ich mal, einfach das Mood quasi beibehalten und kopieren.
Wie gehst du dann eigentlich vor zum Beispiel? Also dieses Farbschema ist ja immer auch ein bisschen, ja gut, umgebungsabhängig, also quasi was gerade passiert, gerade bei Drifter, als dieses Raumschiff zum Beispiel in der Atmosphäre, ja nicht verglüht, aber so eintritt. Aber zum Beispiel gerade so dieses technische... an diesem Raumschiff zum Beispiel, ist das dann wirklich komplett deine eigene Idee? Also kommt dann so der kleine Nick, also das Kind, und sagt, ich entwickle jetzt ein Raumschiff, oder wie muss ich mir das vorstellen als
Was meinst du mit das Technische?
Naja, wenn ich mir das Raumschiff anschaue, das du gezeichnet hast, das dann quasi dazu so eindringt in die Atmosphäre, sieht das ja auch so aus, als könnte das theoretisch wirklich fliegen. Also es hat so, ja, ich sage es mal, Hitzeschilder irgendwie teilweise, dann irgendwelche Antriebselemente, Leitungen, die außen lang laufen. Also es sieht sehr, aus, als wenn es ein richtiges Raumschiff.
Du hast es dir quasi schon selbst beantwortet. Also genauso gehe ich halt vor. Also denke ich mir in meinem Kopf, ja, wie sieht ein Raumschiff aus und was gehört an ein Raumschiff dran? Und also ganz wie das quasi jemand anders, also schon eine gewisse Logik dahinter, aber natürlich halt auch nicht zu sehr, weil ich meine, es gibt halt keine Raumschiffe. Also ich meine, Space Shuttle, aber es gibt jetzt halt nicht irgendwie keine Raumkreuzer. Deswegen, ich sag mal, das Wichtigste ist halt glaubwürdig bullshitten. Also es gilt für alles, gilt auch für Menschen zeichnen. Also wenn ich jetzt nicht der absolute Anatomie-Profi bin und wirklich weiß, wo jeder Muskel im Körper sitzt, muss man halt glaubwürdig bullshitten können. Und das ist halt, dass es halt echt aussieht, obwohl es vermutlich nicht echt ist. Aber das ist ja eigentlich auch was vom Zeichnerischen grundsätzlich eine Voraussetzung, weil du versuchst ja auf einer zweidimensionalen Ebene die Illusion der Dreidimensionalität zu erschaffen. Von daher ist eigentlich Zeichnen grundsätzlich immer nur Bullshitten, also zaubern, also Illusionen kreieren.
Was ich bei dir schön finde, weil du es gerade ansprichst, dass bei dir der Hauptcharakter oder auch die Charaktere, die wiederholt auftauchen, auch auf unterschiedlichen Seiten noch zu erkennen sind. Was ja auch nicht immer, sagen wir mal so, es sollte eigentlich normal, also Alltag sein, aber es ist halt manchmal wirklich so, dass in unterschiedlichen Panels die gleiche Figur sehr unterschiedlich aussieht und manchmal nicht wiederzuerkennen ist. Also du bist da schon sehr perfektionistisch veranlagt oder einfach nur gut?
Ärgere ich mich, dass sie nicht so sehr aussehen, wie sie manchmal hätten, also auf ein paar Seiten vorher aussehen sollen. Aber ich glaube, solange die Figuren sich anfühlen wie die gleiche Person, obwohl sie auch nicht hundertprozentig gleich aussehen, ist das letztendlich egal. Also man kann natürlich die Figuren, also bei so einer Geschichte wie Drifter ist es natürlich schwierig, weil es halt wirklich alle Menschen halt Hosen anhaben, also die meisten halt Klamotten anhaben. Und sag mal, wenn man jetzt eine Figur wie Hellboy nimmt zum Beispiel, da musst du auf einer Seite nur einen roten Klecks machen und du weißt schon sofort, wo ist Hellboy. Mhm. Das ist halt natürlich auch eine Frage des Character Designs. Deswegen sind ja die vielen Superheldenkostüme ursprünglich, bevor sie jetzt immer detaillierter wurden, halt erstens, weil sie halt ständig wieder hunderte Seiten gezeichnet werden mussten, relativ simpel und halt über die Farben und über die Shapes und Formen erkennbar, relativ schnell auf dem allerersten Blick, um das halt zu erleichtern. Und es ist egal, ob das Gesicht jetzt hundertprozentig so gezeichnet ist wie auf der Seite vorher, aber du weißt halt trotzdem sofort, wer ist.
Hm. Na gut, das ist ein Argument. Darüber habe ich es da gar nicht visuell wahrgenommen oder überhaupt wahrgenommen, darüber nachgedacht. Das ist natürlich, macht die Sache natürlich einfacher. Und je einzigartiger man die Figuren macht, desto schwieriger ist es wahrscheinlich auch, die immer und immer wieder zu reproduzieren.
Ja, deswegen gibt es ja so Sachen, deswegen ist Hellboy ja ein Geniestreich. Wenn du einen Hellboy-Comic anguckst, es gibt kein Rot außer Hellboy. Und wenn es andere Rottöne gibt, sind die nicht irgendwo, sind die selten, ganz, ganz selten, auch nur in der gleichen Farbnähe wie Hellboys Hautton, weil du halt sofort auf der Seite weißt, wo ist Hellboy. Das ist halt Geniestreich.
Bringt mich quasi zur nächsten Frage. Was ist eigentlich bei dir in der Kindheit, was sind deine bleibenden Erinnerungen an Comics oder hast du überhaupt Comics gelesen als Kind?
Was ist dein Kindheitsschaden, warum du Comics zeichnen geworden bist?
Ja, so ungefähr, könnte man vielleicht fragen.
Als Kind habe ich, glaube ich, Asterix und Fix und Foxy gelesen und das war's. Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, mit 14 angefangen, Superhelden zu lesen. Und die halt dann auch nachts abzupauschen und nachzuzeichnen und so weiter. Und das ist dann irgendwie hängen geblieben.
Und seitdem, na gut, wenn du es studiert hast, seitdem am Stück eigentlich gelesen oder auch? Oder konsumiert, sagen wir mal so?
Da waren definitiv Pausen dazwischen. Also es gab dann auch Zeiten, wo ich mit Comics überhaupt nichts zu tun haben wollte. Auch am Anfang der Kunsthochschule. Da habe ich dann freie Malerei und Druckgrafik und solche Sachen studiert. Und wollte dann, also hatte Comics nicht wirklich was am Hut, auch keine Comics gezeichnet. Und irgendwie bin ich dann über Kommilitonen, jetzt langjährige Freunde, irgendwie wieder drauf gekommen. Und die sind dann alle mehr oder weniger jetzt von Comics wieder weg. Und ich bin irgendwie drauf hängen geblieben.
Und liest du, wir hatten im Vorfeld schon mal gesprochen, also liest du Comics aktuell auch?
Ich lese, ja klar, ich lese ganz viele Comics, aber halt keine monatlichen Titel und auch ganz wenig amerikanische Sachen. Also im Moment lese ich sehr viele europäische Comics.
Zum Beispiel?
Ach, da müsste ich jetzt lügen. Was ist das Letzte? Also alles, was Christoph Blum macht, finde ich halt grandios. Okay, ich habe das richtig ausgesprochen. Also hier, kennst du Gus, so ein Western von ihm?
Ja, ich glaube schon, doch.
Oder Isaac der Pirat?
Der sagt mir nichts, aber Gast sagt mir, glaube ich, was.
Hammer, also richtig gut. Ich habe keine Ahnung. Da müsste ich hier irgendwie mal durch mein Studio schauen.
Ist das eigentlich so? Hast du ein eigenes Studio oder ist das Teil deiner Wohnung?
Ist Teil meiner Wohnung, aber es ist halt ein Zimmer halt nur, wo ich halt den ganzen Tag arbeite und wo halt meine ganzen Comics und Bücher sind und ich halt auch den ganzen Tag irgendwie DVDs laufen habe und beim Arbeiten und solches. Also ja.
Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal hier ein kleines Päuschen, in Anführungszeichen. Sobald Drifter rauskommt, das Trade Paperback, würden wir uns vielleicht nochmal widersprechen, wenn du Spaß hast daran. Dann können wir ja nochmal über Drifter ein bisschen ins Detail gehen und du kannst uns ja nochmal ein bisschen erzählen, was dir bei der Arbeit so besonders gut gefallen hat. Zumindest, da sie sich auch weiter begleitet und dann auch mehr kommen wird.
Können wir machen.
So, du kannst du gerne ganz schamlos nochmal placken. Warum sollte jetzt derjenige, der Drifter noch nicht hat, warum sollte er sich unbedingt dein Comic holen oder deins in Kooperation mit Ivan? Was reizt, also andersrum, wir fragen mal anders, was reizt dich bei Drifter besonders?
Was reizt mich bei Drifter besonders?
Genau.
Ich wollte halt schon immer mal, also ich bin halt ein riesengroßer Science-Fiction-Fan und wollte schon immer mal einen Science-Fiction-Comic machen. Und jeder, der ein Science-Fiction-Fan ist, sollte auch vielleicht Drifter lesen und andere Image-Bücher, weil Science Fiction ist ja gerade sehr, sehr gefragt, was ich sehr toll finde. Und ja, also sag ich mal, wer Science Fiction und oder Western mag, sollte Drifter lesen.
Obwohl zumindest in Heft 1 diese Western-Komponente bis auf dieses ja, Exterieur, die Stadt oder diese Location, wo es teilweise spielt, noch nicht so stark kommt. Also wird dieser Western-Moment noch stärker dann?
Naja, aber das kommt auch an, was definierst du Western? Also jetzt irgendwie Leute, die ganze Zeit rumschießen oder Leute, die irgendwo an der Frontier wohnen, weil das ist für mich Western. Also der Western, der klassische, also der, sag ich mal, der amerikanische Western, wie man ihn kennt, war ja nur das Frontierleben. Also quasi in erforschtem Land, mehr oder weniger, den quasi den Elementen trotzen. Ja, das ist. Also quasi so ein bisschen wie Deadwood. Also Deadwood ist jetzt auch kein klassischer Western, finde ich. Also die Fernseher, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Oder
Aber
Firefly wahrscheinlich, ne?
der Firefly ist, ja, es ist für Firefly ist ja Science Fiction, das ist für mich jetzt kein Western. Also
Ja, auch Western-Elemente, oder nicht?
ja, aber Deadwood ist halt
Der klassische Western, schlechthin.
eben nicht. Da sind halt, es geht ja halt nicht um irgendwelche Typen, die sich dann irgendwie um Namenloser, der in eine Stadt kommt und dann, ich meine, das ist natürlich auch Western, aber Deadwood geht es halt eher um das Leben quasi im Niemandsland und quasi als mitten in der Wildnis eine Stadt aufbauen. Und das ist quasi so, was ich unter Western verstehe. Also ja.
Aber ich sage jetzt nochmal so ein bisschen außen vor. Also, mir hat bei Drifter besonders gut, also beides gefallen. Die Geschichte, die fand ich spannend, auch wenn man vielleicht hier und da, wenn du schon sagtest, der geneigte Science-Fiction-Leser oder Konsument, wie auch immer, vielleicht gewisse Elemente wiedererkennen mag, aber das ist bei so einem Genre wahrscheinlich auch schwer. Aber was wirklich glänzt, und das hatte ich damals schon gesagt, ist wirklich so dieses Artwork und das könnte man sich halt immer wieder anschauen. Und gerade weil du halt, ich weiß nicht, ein Stil hast, also mir persönlich gefällt der ganz gut, insofern, dass man dann halt bestimmte Panel halt immer und immer wieder anschauen könnte. Genauso, ich sage jetzt mal Heft 1, so diese Endszene, ohne irgendwas zu spoilern, die an so unterschiedlichen, also es ist ja so eine Fullpage, also eine ganze Seite im Prinzip so als Cliffhanger, die man aber von oben bis unten angucken kann und fast wie so einem, ja, wie einem Film halt jedes einzelne Teilelement für sich nochmal eine kleine Geschichte erzählt irgendwie. Und das finde ich halt so spannend und das Grafik, das visuelle Element so ausdrucksstark sein kann und das ist dieses Heft auf alle Fälle.
Ja, das freut mich. Das ist natürlich das beste Kompliment. Also ich sage, meine ganzen Lieblingscomics, die kenne ich ja auch schon in- und auswendig. Ich nehme die auch nur noch in die Hand, um mir die Bilder anzugucken. Also lesen tue ich die selten. Deswegen, wenn du sagst, dass das dir so ähnlich ging,
Hast du einiges richtig gemacht?
wollte ich gerade sagen, dann fasse ich das mal als riesengroßes Lob auf.
Auf alle Fälle. Also, das soll es dann gewesen sein. Nochmal die Hinweise: Drifter, Viking und Dancer. Drei Hefte oder drei Bücher. Also, beziehungsweise Drifter kommt ja erst als Buch raus, aber die anderen beiden, die kriegt er als Bücher schon zu kaufen, die sich auf alle Fälle zu lohnen, die auch vom Stil her sehr, sehr unterschiedlich sind. Wobei ich gar nicht mich mal unbedingt festlegen könnte, welches jetzt das Beste ist. Auch wie du schon sagtest, es ist halt auch so eine Evolution zu sehen. gesehen, es ist nicht so, dass du einen Stil durch alle Bücher durchschleifst. Also es ist jedes Mal auch was für den Betrachter und Leser, was Neues zu entdecken. Und das macht dann schon Spaß. Und dann kann man auch mal nach einem Nick Klein suchen, der ein Deutscher ist und der für die ganz Großen in Amerika zeichnet und arbeitet. Gibt es eigentlich schon, blöde Frage, Pläne nach Drifter? Hast du schon irgendwas, wo du sagst, das kommt danach? Aber ich meine, jetzt bist du voll in der Arbeit.
Also Drifter läuft ja, also geht ja jetzt noch eine Weile und ja. So weit in Zukunft plane ich da nicht. Also ich lasse es einfach auf mich zukommen.
Machst du eigentlich parallel, also hast du überhaupt noch Zeit, parallel daneben irgendwas zu machen? Cover Artwork oder kleinere Jobs?
Im Moment habe ich keine Zeit für irgendwas. Also Titelbilder. Nee, also letztens habe ich eine Anfrage von Marvel gehabt und habe ich auch abgelehnt, weil mir das einfach zu stressig war. Ich könnte es wahrscheinlich machen, aber das würde dann einfach nur Stress ausarten und dann da habe ich dann auch keine Lust drauf.
Macht es dann auch keinen Spaß mehr.
Nur um es dann gemacht zu haben, dafür ist mir dann die Zeit zu schade.
Das stimmt, aber das muss man wahrscheinlich auch erstmal lernen. Wahrscheinlich am Anfang hat man wahrscheinlich auch viel, viel mehr gemacht, einfach nur, damit man irgendwie einen Fuß in der Tür hat, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit, die du dir genommen hast und ich hoffe, dass die Verkaufszahlen so gut sind, dass dann noch mehr als eine zweite Fortsetzung kommen wird, also dass da noch ein bisschen was hinten rauskommt. Also bisher gefällt es mir gut und wenn wir drüber sprechen, dann über den ersten Band, dann können wir ja vielleicht auch ein bisschen den zweiten anteasern und was da noch so kommen wird.
Ja, auf jeden Fall.
Dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja,
tschüss.
Aber mir ist aufgefallen, das Format ist ja schon mal ein ganz anderes. Ne? Das ist ja so ein bisschen, zumindest die Ausgabe, die ich habe, so ein bisschen oversized.
Das ist das amerikanische Golden Age Format. Also fürs Trade ist es eher so, dass eher so das Albumformat ist europäischer.
Ja, deswegen. Es war so.
Aber das die Original, also die Einzelhefte kamen im amerikanischen Golden Age Format raus. Das ist quasi wie das jetzige US-Format, nur halt breiter.
Also ja, von der Länge her. Aber bewusst, können wir ja vielleicht nochmal drüber reden, das ist ja vielleicht ganz interessant. Ob ihr das dann bewusst gewählt habt, na, wahrscheinlich schon sonst.
Ja, per Zufall passiert sowas meistens.
Oh, wir haben das Golden Age Format. Wer hat denn das hier genommen?
Wer hat da denn mal gedacht?
Ja, genau. Naja, dann werden wir ja dann nochmal auf deinen Comic-Geschmack eingehen.
Ja, der ist, ja, kann man machen.
Was ist der?
Das, ich lese halt eigentlich immer nur Sachen, wenn es zeichnermäßig. Also es gibt wenige Comics, die ich wirklich monatlich lese. Jetzt wegen der Geschichte.
Aha. Also bist du mehr ein visueller Typ, schaust du dich mehr an oder was?
Ja, auf jeden Fall.
Na gut, als Zeichner wird das wahrscheinlich nicht ausbleiben.
Zeichnen darf man das.
Genau. Gut, dann fange ich einfach mal an.
Ja.